Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts.
Heute sprechen wir über ein innovatives und preisgekröntes Konzept zur Bekämpfung von Unterernährung in Kenia. Thriving Green ist eine Organisation, die sich mit nachhaltigen Methoden und der Mikroalge Spirulina gegen Mangelernährung kämpft. Gemeinsam mit den Einheimischen vor Ort haben sie Zuchtanlagen in der Wüste Kenias aufgebaut, um den Menschen vor Ort eine neue Lebensgrundlage zu schaffen. Die Erfolge von Thriving Green wurden unter anderem vom TÜV Nord verifiziert und von der WWF bestätigt, sowie mit renommierten Auszeichnungen wie dem Social Innovation Award, der Bayer Foundation und dem Green Tech Award 2017 geehrt. In unserem Interview heute werden wir mehr über die Vision, die Herausforderungen und die Erfolge sowie die nachhaltigen Konzepte von Thriving Green erfahren, die dazu beitragen, Mangelernährung langfristig zu bekämpfen. Also seid gespannt auf dieses inspirierende Interview und die Arbeit von Thriving Green und ihre beeindruckende Reise in das Leben vieler Menschen in Kenia. Aber zunächst möchte ich mich herzlich bei meinem Werbepartner für diese Podcast-Folge bedanken.
Axo, Ihr Digitalpartner für eine bessere Welt.
Und nun? Herzlich willkommen, lieber Stefan Weigel vom Team Deutschland von Thriving Green. Thriving Green heißt auf Deutsch ja so viel wie blühendes Grün. Sag mal bitte, lieber Stefan, habt ihr es wirklich hinbekommen, in der Wüste Kenias etwas zum Blühen zu bekommen?
Also erstmal hallo Birte und vielen Dank, dass ich uns heute hier vertreten darf. Zu deiner ersten Frage, ob wir es geschafft haben, in der Wüste etwas zum Blühen zu bringen, ja, das kann ich auf jeden Fall mal positiv beantworten. Unsere ersten Anlagen haben wirklich sehr gut performt und da waren wir auch tatsächlich wirklich, wie du beschrieben hast, in einer sehr trockenen, ariden Wüste im Nordwesten Kenias am Turkana-See. Und weil du gerade davon sprichst, ja, wenn da ein See in der Nähe ist, könnte man ja davon ausgehen, okay, ist das jetzt eine Wüste oder ist es da sehr trocken? Ja, den See gibt's. Das ist allerdings ein sogenannter Sodasee. Das heißt, der ist extrem natriumhaltig und auch sehr salzig. Und das Problem ist, dass man mit diesem Wasser keine konventionelle Landwirtschaft betreiben kann. Aber wir hatten einen sehr findigen Mitgründer, der Biologie studiert hat und der hat eben schon in seinem Unterricht gut aufgepasst und gelernt, hey, es gibt doch Algen, die sich eigentlich in so einem Medium, also wie diesem Turkana-See, das sehr salzig ist, einen sehr hohen pH-Wert hat, eigentlich ganz gut entwickeln können. Und so haben wir dann mal angefangen, dass wir selber vor Ort hier in Deutschland die ersten kleinen Probeanlagen gebaut haben. Da haben wir noch Planschbecken aufgebaut, in denen wir dann im Sommer Spirulina züchten wollten und auch geschafft haben. Allerdings bin ich ganz froh, dass es dann, als wir unsere erste Anlage im Norden Kenias aufgebaut haben, dass es da etwas besser funktioniert hat als bei uns in Deutschland. Was aber auch recht logisch war, denn neben dem bestimmten Medium, das ich gerade erwähnt habe, also dem Wasser, das sehr salzig und pH-haltig, also sehr hohen pH-Wert haben soll, muss es eben auch sehr warm sein und wir brauchen sehr viel Sonne. Und ja, das ist natürlich etwas, das in einer Wüste gut vorhanden ist. Und so kann ich sagen, ja, unsere Anlagen dort oben haben wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert von Anfang an. Und ergänzend möchte ich aber auch sagen, dass wir dieses Konzept nicht nur in Wüstenregionen versucht haben oder versuchen, sondern auch, ich sag mal, in der Nähe von Kisumu gibt es auch Anlagen und da ist es dann doch wirklich deutlich grüner, als man denkt. Also Kenia ist da schon deutlich zweigeteilt, also im Norden zum Beispiel oder auch im Osten drüben ist es schon trockener, aber im Süden beziehungsweise in der Nähe vom Viktoriasee, da gibt es natürlich auch grüne Gegenden.
Mhm. Jetzt habe ich ja eben schon verraten, ihr habt unter anderem den Green Tech Award 2017 bekommen. Das bedeutet, euch gibt es schon eine ganze Weile, ne? Seit wann gibt es euch und wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Vielleicht beantwortet das dann auch noch eine dritte Frage, nämlich warum ausgerechnet Kenia?
Ja, also ist richtig, wir haben uns 2016 gegründet Und alles hat damals angefangen, wie ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe, mit unserem Kollegen, dem Alex, der Biologie studiert hat und der abends, nachdem er aus der Stadt nach Hause gekommen ist, noch ein bisschen Fernsehen geschaut hat und ich weiß den Sender nicht mehr genau, aber er hat auf jeden Fall gemeint, er hat eine Dokumentation gesehen, eben über dieses Gebiet im Norden von Kenias und dass eben da konventionelle Landwirtschaft nicht funktioniert, dass die doch sehr nomadisch lebende Bevölkerung dort immer mehr Probleme bekommt. Auch damals gab es ja schon erste Anzeichen, nicht nur erste Anzeichen, aber damals kam schon der Klimawandel. Und ja, dann haben sie ihm gesagt, ja, da ist eigentlich nichts möglich. Und das ja, wurde auch so ein bisschen als Challenge quasi dann so gesehen, hä, doch, da ist was möglich. Und deswegen sind wir dann auch ja, nach Kenia als allerersten Ansatzpunkt. Wir haben tatsächlich auch eine Partnerschaft, allerdings mit einem Startup in der Westsahara. Und wir haben tatsächlich auch gerade einen Kollegen, der in Marokko vor Ort ist, wo auch gerade eine Anlage mit unserer Unterstützung aufgebaut wird.
Mhm, super. Das hört sich immer so einfach an. Man hat so eine Idee, man hat eine Herausforderung, eine Challenge, die man gerne meistern möchte. Aber das ist ja nicht so einfach. Erstmal muss man ja vor Ort überhaupt Kontakte finden, Fuß fassen. Dann muss das alles so stimmen, wie das einem vielleicht als Idee im Kopf rumspukt. Erzähl doch mal bitte von euren Anfängen, wie das alles so funktioniert hat.
Ja, also natürlich hat man zu Beginn eigentlich, sage ich mal, drei Probleme. Also als allererstes muss man sich überlegen, ja gut, ist eine schöne Idee, funktioniert die technologisch denn überhaupt? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, okay, woher bekommen wir Geld, um das Ganze umzusetzen? Speziell dann in Kenia, weil ich meine, Flüge sind jetzt nicht so günstig darunter. Und drittens, ja, wir können ja auch nicht die ganze Zeit vor Ort bleiben und wollen wir eigentlich auch gar nicht. Heißt, wir brauchen gute Partner, weil wir wollen einfach mit Partnern vor Ort zusammenarbeiten und wir haben auf jeden Fall immer das Credo, dass wir nicht denken, wir können das besser als die Leute vor Ort, sondern wir können das nur mit den Leuten vor Ort überhaupt gut machen. Und deswegen ist auch immer unser Ansatz, dass wir gute Partner vor Ort haben, zuverlässige Partner. Und tatsächlich würde ich sagen, dass Letzteres sogar das Schwierigste ist. Das hat in meinen Augen jetzt nichts damit zu tun, dass es in Kenia ist, nur dass man halt in Kenia noch mehr darauf angewiesen ist, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit meinem Nachbarn hier irgendwas machen würde. Aber auch hier in Deutschland ist es mir schon öfters aufgefallen, wenn man Partnerschaften und zuverlässige Leute finden will, ist es auf jeden Fall nicht einfacher als vor Ort, nur man spürt es schneller. Ja, das ist so der Unterschied. Also diese drei Punkte waren Finanzierung, Partnerschaft und ja, technologischer Nachweis waren so unsere ersten anfänglichen Probleme. Zum ersten Problem, wir haben es ja mal, wie gesagt, im Planschbecken auf einem kleinen Gebiet in Regensburg versucht und es ist schon gewachsen, es ist nur relativ schnell umgekippt, weil wir auch nicht immer den passenden Dünger reit hatten, aber es hat uns schon mal gezeigt, ja, es funktioniert und wir haben auch genug Studien gesehen, dass wir uns zugetraut haben, mit diesem Konzept wollen wir mal runter, dann haben wir uns eben schon bei verschiedenen Institutionen oder auch Wettbewerben beworben, haben da auch ein bisschen kleinere Preisgelder eingesammelt, haben dann noch ein bisschen ja, Spenden akquiriert und sind dann eben runtergeflogen, weil wir auch vor Ort eben eine Mission entdeckt haben, die auch in Deutschland lokalisiert ist, haben dann mit denen hier vor Ort mal kurz gesprochen, haben dann ausgemacht, okay, wir besuchen euch hier und da etc. pp. Und dann bauen wir mal ein Becken auf und schauen einfach, was wird. Und das hat sehr gut funktioniert, der Anbau, also wir waren sehr positiv überrascht, vielleicht auch noch ein bisschen konkreter, wie sah das dann vor Ort aus? Mhm. Also wir waren in einem kleinen Ort auf der Westseite des Turkana-Sees, relativ weit oben im Norden, bei Nariokotume. Und dort gibt es auch eine Entsalzungsanlage, weil ich, wie schon erwähnt, gesagt habe, dass man eben das Wasser zum einen nicht für die Landwirtschaft nutzen kann, aber man kann es eben auch nicht trinken. Das heißt, es gibt hier Entsalzungsanlagen, die sind sowieso schon vor Ort. Und wir haben dann das sogenannte Brackwasser, also das, ich nenne es mal das nicht mehr benutzte, sehr, sehr salzhaltige Wasser, das aus der Entsalzungsanlage kommt, haben wir dann für unsere Becken verwendet und das war einfach wirklich ein optimales Nährmedium. Wir haben es bisher bei keinem einzig anderen Partner mehr geschafft, ohne Dünger auszukommen. Also da war einfach schon alles drinne. Und man muss jetzt auch dazu sagen, klar gibt es den optimalen Dünger, die absolut optimalen Wachstumsbedingungen, die man eigentlich nur im Labor findet. Aber wir haben schon wirklich vergleichbare Ergebnisse dort bekommen, obwohl wir nicht mal Dünger benutzt haben. Ja, also da waren wir selber positiv überrascht, was für Wachstumsraten wir hatten. Darauf basierend sozusagen hatten wir quasi ja schon das technologische Konzept, den sogenannten Proof of Concept haben wir dann quasi schon nachgewiesen und mit dem Wissen und den Bildern und der Partnerschaft sind wir dann zurückgekehrt und haben dann eben die von dir genannten Erfolge wahrnehmen können und haben eben darauf basierend dann auch skalieren können.
Mhm. Wie seid ihr denn mittlerweile organisiert und wo kommt jetzt heutzutage, also 8 Jahre nach eurem Start, das Geld für eure Projekte her?
Also das ist ein sehr guter Punkt. Uns gibt es jetzt, wie gesagt, seit 8 Jahren und was man nicht vergessen darf, es gab, was uns alle betroffen hat, eben diesen, ich sage es mal, Corona-Zwischenfall, um es mal ein bisschen nett auszudrücken, aber nicht nur den, sondern es gab auch den Ukraine-Krieg, bei dem man vielleicht denkt, Ukraine-Krieg, Kenia hat jetzt nicht so viel miteinander zu tun, aber natürlich neben den allgemeinen Lieferungen, zum Beispiel ist die UN ja auch stark aktiv oder die UNO in Kenia, in bestimmten Regionen, wo es nicht nur Mangel, sondern auch Unterernährung gibt. Da gab es Lieferengpässe, aber für uns speziell war das Problem, dass die Düngerpreise extrem explodiert sind. Also diese zwei Vorkommnisse haben uns schon ziemlich in die Suppe gespuckt, sage ich mal. Und speziell natürlich auch Corona über diesen langen Zeitraum war ein Riesenproblem, dass wir nicht mehr zu den Leuten konnten. Die Leute dann plötzlich vor Ort nochmal ganz andere Probleme hatten, als jetzt halt mit uns irgendwelche neuen Spirulina-Projekte aufzubauen. Sondern die mussten, ich sage es mal wirklich, in manchen Regionen, nicht überall, aber ums nackte Überleben kämpfen, weil eben auch die ganzen Lieferungen, Hilfslieferungen etc. Nicht mehr so durchgekommen sind wie zuvor, Reisebeschränkungen etc. Und da hat sich auch unser Verein, der sich dann auch so ein bisschen in einem Dornröschenschlaf teilweise befunden hat, weil wir einfach, wir konnten nicht runterfliegen. Also wir wollten sogar einmal runterfliegen, aber die Visasituation war einfach so schrecklich, man brauchte einen PCR-Test. Der durfte aber nicht älter als, ich glaube, 48 Stunden waren es damals sein. Aber damals waren halt auch die PCR-Tests dann manchmal erst nach 2 Tagen oder so da und dann war das Ergebnis noch nicht da und dann konnte man den Flug nicht wahrnehmen. Also solche Sachen sind damals tatsächlich passiert, die es uns einfach unmöglich gemacht haben, dann wirklich vor Ort zu sein, mit den Leuten dann die Sachen weiterzuentwickeln etc. Das hat auch dazu geführt, dass wir manche Partnerschaften beenden mussten, weil die sich dann auch neu orientiert haben. Man darf diesen Leuten dann auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Denen ging es einfach nur darum, dass sie quasi weiter ihre Familien ernähren konnten. Andere Partnerschaften haben sich sogar dadurch, würde ich mal sagen, nochmal verstärkt, weil wenn man durch so eine Zeit gemeinsam geht, dann wird das Ganze besser. Und wie gesagt, hat sich dann im Jahr 2023 nochmal vieles für uns verändert. Wir haben den Vorstand neu aufgebaut, weil eben auch zwei lange Vorstandsmitglieder den Verein verlassen haben, auch aus persönlichen Gründen. Und das hat auch dazu geführt, wir hatten zwar viele Rücklagen, weil wir eben kurz vor Corona sehr viel Preisgelder noch mitnehmen konnten, konnten sie aber nicht einsetzen. Und natürlich haben wir dann auch nicht großartig neue Spendenaufrufe gemacht, weil wir hatten das Geld, hatten aber keinen operativen Fortschritt oder nur sehr geringen operativen Fortschritt und haben dann eben gesagt, gut, wir warten jetzt, bis sich das Ganze wieder auflockert, haben das Team neu aufgebaut, neu strukturiert und haben jetzt in diesem Jahr, jetzt sind wie gesagt gerade 2 Leute vor Ort, wir haben auch schon die nächste Reise für den Herbst geplant. Neue Partnerschaften werden jetzt aufgebaut, also da werden jetzt Projekte neu initialisiert. Und mit dieser Grundlage können wir dann jetzt eben auch neue Spendengelder akquirieren. Zum einen wollen wir natürlich wieder Stiftungen anschreiben. Zum anderen haben wir auch einfach zum Beispiel auch gerade jetzt und alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wenn jemand einen Euro noch übrig hat, wir sind gerade auf Better Place und haben dort eine Spendenaktion gestartet für ein neues Konzept in Bajir, was sich auch im Nord, in dem Fall jetzt Nordosten, auch in einer Wüstenregion befindet. Und so haben wir uns jetzt inhaltlich vom Verein aufgestellt, mit unseren Partnerschaften neu aufgestellt und auch finanziell geplant, sage ich.
Super, das hört sich auf jeden Fall sehr gut durchdacht und geplant an und da wünsche ich euch viel Erfolg. Und wie gesagt, der Aufruf kommt natürlich genau an der richtigen Stelle. Alle, die einen Euro überhaben sollten, bitte mal gerne auf Better Place gucken und euch da doch ein bisschen Geld zur Verfügung stellen. Wie vielen Menschen konntet ihr denn bislang helfen? Habt ihr Zahlen, die ihr uns da nennen könnt? Und du hast ja gesagt, das baut alles auf dieser Alge auf dieser... Ja. Spirulina. Wie genau kann man die denn nachher überhaupt essen?
Ja, erstmal, wie viele Leute wir erreicht haben, ist wirklich nicht immer leicht zu sagen, wenn wir einfach nur die entfernt damit in Berührung gekommenen Leute ansprechen, dann würde ich mal sagen, sind wir da bei ein paar hundert, würde ich jetzt sagen, wobei das jetzt halt wahrscheinlich schnell wachsen wird, weil wir eben häufig mit Communities oder Schulen zusammenarbeiten, wo man dann gleich einen großen Impact hat. Davor, wie gesagt, unsere erste Anlage, da ging es auch eher um die Community, dass wir, und vielleicht auch mal nochmal grundlegend, was wollen wir denn eigentlich mit der Alge Spirulina erreichen? wir wollen oder wir können damit nicht Unterernährung bekämpfen, aber wir können damit eben Mangelernährung bekämpfen. Und auch wenn es bei uns in Deutschland oft als Superfood betitelt wird, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also wenn man jetzt der Meinung ist, man müsste jetzt hier in Deutschland sich noch mit Superfood ausstatten, um seine Gesundheit zu verbessern, dann mag das für manche Superfood stimmen. Für die meisten würde ich sagen nein. Und auch bei Spirulina würde ich behaupten, wenn man nicht gerade ein spezielles Defizit hat, das man damit ausgleichen will, macht das in Europa in meinen Augen wenig Sinn. Aber dafür umso mehr Sinn eben in Regionen, wo wir eben eine sehr einseitige Ernährung haben, wo eigentlich nur Mais vorhanden ist oder vielleicht mal noch ein bisschen Mehl oder so zum Kochen genommen wird. Also meistens gibt es einfach Ugali und Proteine, meistens, wenn überhaupt, noch über Tiere. Aber da Spirulina auch eine extrem gute Proteinquelle ist mit mehr als 60% Proteingehalt, ist es natürlich optimal, wenn wir in solche Regionen gehen. Und wir haben uns gedacht, wo haben wir den meisten Impact? Entweder eben bei Communities, wo wir gleich viele Leute auf einmal erreichen können, aber eben auch in Schulen, wo wir zweigleisig fahren können, also indem wir eben den Kindern dadurch dann noch ein bisschen nahrhaftere Nahrung bieten können und hier wirklich davon ausgehen können, dass sich dadurch auch das Immunsystem und das gesundheitliche Befinden verbessert, können wir schon mal erreichen, dass sie häufiger zur Schule kommen können. Weil Krankheiten immer noch ein großer Grund sind, warum Kinder in Kenia zumindest nicht die Schule besuchen können. Und Bildung ist für uns ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Und der andere Punkt ist, dass sie halt auch einfach damit in Berührung kommen. Und selbst wenn sie es einfach nur sehen würden und sehen, oh okay, da baut jemand Spirulina an, interessant, was kann man damit machen, was ist denn das Ganze? Wir wecken ein Interesse und wir zeigen Lösungen auf, auch für Zeiten des Klimawandels. Und ja, was ist besser, als wenn man da schon mit der jüngsten Generation anfängt und denen diese Möglichkeiten zeigen kann? Mhm. Das war eine deiner Fragen, jetzt habe ich tatsächlich die zweite Frage ganz vergessen, die du noch gestellt hast, neben dem Impact.
In meinem Kopf, weißt du, gibt es jetzt dieses Bild eures Swimmingpools im Garten, beziehungsweise vielleicht eines etwas größeren Bassins in Kenia und da schwimmen grüne Algen. Wie geht das dann weiter eigentlich, wenn die Algen dann irgendwann vielleicht so weit gereift sind, dass man sie irgendwie abschöpfen kann, also ernten kann? Was passiert damit? Wie schmecken die und wie verarbeitet man die überhaupt als Essen?
Vielleicht mal ein bisschen ausholen, wie Algen allgemein angebaut werden können. Es gibt wirklich extrem versatile Ansätze und ganz unterschiedliche. Bei unseren Partnern zum Beispiel in der Westsahara, die haben Löcher gegraben im Sand, haben diese mit so Teichfolien ausgelegt quasi und haben dann ein ganz offenes System, haben das mit Wasser befüllt und haben dann dort drin eben die Algen zum Wachsen gegeben. Die haben nicht nur Spirulina, die haben auch andere Algen. Ja, was wir gemacht haben, wie gesagt, bei uns war es ein Planschbecken. Vor Ort haben wir dann doch aus wasserfestem Zement die Becken aufgebaut. Es wäre aber auch möglich, eben auch aus Holz zum Beispiel ein Gerüst aufzubauen, das dann mit Teichfolien auszudecken. Woanders in Wajir haben wir auch eine israelische Gruppe, die schon 80 Schulkinder mit Spirulina versorgen können. Die haben zum Beispiel so Wassertanks, die kennt man auch bei uns. Die sind so weiß, aus weißem Plastik und haben so ungefähr 1 Kubikmeter. Mhm. Die wurden halt dann einfach in der Mitte durchgesägt und werden damit Wasser befüllt. Ich habe auch schon kleine Eimer quasi gesehen. In Indien und in Pakistan haben da manche privat was angebaut. Also je nach, aber es gibt natürlich auch gigantisch große hochskalierte Anlagen, zum Beispiel in den USA, auf Hawaii, in China, das dann sogenannte riesige Race Ponds sind. Die sehen so aus wie so kleine Pferderennstrecken quasi. Also die sehr länglich sind, dann abgerundet und in der Mitte noch so eine Trennwand haben, weil man da einfach einen wunderbaren Durchfluss erreichen kann und dadurch erreichen kann, dass immer wieder auf Spirulina vom Boden nach oben gelangt. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Spirulina anzubauen. Wie man es dann isst, gibt es, soweit ich weiß, eigentlich 2 oder eigentlich 3 prinzipielle Möglichkeiten. Man könnte es tatsächlich, aber das würde ich jetzt vielleicht nicht dazu raten, weil dieses Wasser, wie gesagt, einen sehr hohen pH-Wert hat und extrem salzig ist. Man könnte einfach diesen Brei sofort zu sich nehmen, aber das würde ich nicht machen. Das ist definitiv jetzt nicht die gesündeste Möglichkeit. Nein, aber der normale Weg ist, man erntet es. Und wie erntet man das Ganze? Also man nimmt so ganz feinfaserige, wir haben jetzt Mikrofasertücher. Es gibt sicherlich technologisch fortgeschrittenere Möglichkeiten mit mehr Automatisierung, aber wir nehmen quasi einfach, wir schöpfen das Wasser ab, schütten das über ein Mikrofasertuch, haben dann da drin schon, ja, den, ich nenne es mal diesen Matsch und diese sehr feuchte Masse, die kann man dann noch trocknen. Manche Leute trocknen es einfach in der Sonne, würde ich jetzt auch nicht empfehlen, weil dadurch Vitamine verloren gehen können. Es gibt aber auch einfach sogenannte Trocknungskammern, da kann man die einfach Luft trocknen lassen, lichtgeschützt und hat dann eine Trockenmasse, die kann dann noch zerrieben werden und dann hat man ein Mehl und dieses Mehl gibt man normalerweise dann zum Essen dazu. So als würde ich es jetzt, sage ich mal, irgendwie Zimt über irgendwas drüber streuen, kann ich eben auch Spirulina über etwas drüber streuen. Und andere, um es zum Beispiel besser zu transportieren, pressen es dann noch in Kapseln, machen dann noch eine gewisse Hülle dann drüber, dass die halt einfach Presslinge haben quasi. Und das sind dann schon die zwei meistgesehenen Varianten, also entweder Pulver- oder Presslingform, wobei diese Presslingform in meinen Augen nur Sinn macht, wenn man es verschicken will oder weiß ich nicht. Für die Anwendung in Afrika zumindest haben wir die Pulverform gewählt und vielleicht auch, wenn man über die Mengen spricht. Also klar, wenn man jetzt den optimalen Benefit erreichen würde, um die verschiedenen Tagesmengen, zum Beispiel von Eiweiß, aber auch von, weil Spirulina hat nicht nur sehr viel Eiweiß und essentielle Fettsäuren, sondern es hat auch sehr viele Vitamine und sehr viele Mikronährstoffe, also zum Beispiel Salze, Mineralien. Wenn man da natürlich die Tagesdosen erreichen will, müsste man schon relativ viel essen. Manche Sachen sind schon bei 100 Gramm überschritten, manche wären bei 200 Gramm, da wären eigentlich fast die meisten dann eigentlich so bei 100%. Und wir sagen aber, um einen gewissen Effekt schon zu erzielen, reicht bei einem Erwachsenen so 15 bis 20 Gramm und bei Kindern um die 5 Gramm. 4 bis 5 Gramm reichen schon, um einen Effekt zu erzielen. Mhm. So wurde es uns zumindest auch von verschiedenen Hilfsorganisationen oder Organisationen, die hier schon länger arbeiten, auch genannt. Und wir mischen es dann eben einfach zum Essen dazu und dann funktioniert das eigentlich auch gut, weil ich würde es mal sagen, der pure Geschmack von Spirulina, also wenn man sich jetzt einfach den großen Löffel Spirulina gönnt, das ist schon gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es eben untermischt, ja, dann hat es einfach eine grüne Farbe, ne? Aber ansonsten geschmacklich bringt es eher dann noch ein bisschen Abwechslung bei im Vergleich zum, ich weiß nicht mehr, ob du schon mal Ugali gegessen hast, es schmeckt sehr neutral, würde ich sagen, und es gibt dann zumindest einen gewissen Geschmack noch dazu.
Okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich so eine Art Maisbrei, ne? Ich kannte den gar nicht vorher.
Ja. Okay. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es Mais. Ja, Maisbrei müsste es sein.
Okay. Ich fände es jetzt vielleicht mal ganz spannend zu wissen, wie viel Geld muss man denn eigentlich in die Hand nehmen, um was zu erreichen? Kannst du uns da was nennen?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, insbesondere für Leute, die vielleicht auch spenden möchten für uns. Und es ist nicht ganz einfach, eine fixe Zahl zu nennen, weil zum Beispiel auch die Arbeitskosten in verschiedenen Regionen innerhalb von Kenia stark variieren. Es kommt auch darauf an, zum Beispiel, wie man jetzt ein Spirulina-Becken, aus welchen Materialien man das Ganze aufbaut. Aber wir haben einen sehr schönen Vergleichswert von einem israelischen Projekt, das ebenfalls in Wajir stattfindet. Und hier ist es so, wenn man die initialen Kosten für den Beckenbau, das waren jetzt bei Ihnen so um die $1,000, für verschiedene kleine Becken, wenn man hier so 1.000, vielleicht sind es heute schon $1,500 in die Hand nimmt und dann zusätzlich noch $200 pro Monat laufende Kosten. Da sind dann zwei Leute Vollzeit angestellt. Da werden dann auch die Mittel für Dünger zur Verfügung gestellt. Dann kann man hier schon mal 80 Kinder mit 2 Gramm Spirulina pro Tag ernähren. Das Ziel, habe ich vorhin schon mal erwähnt, wären 4 bis 5 Gramm. Aber das ist jetzt schon mal ein Anfang. Also vielleicht könnte man dann vielleicht mit $300 im Monat, könnte man dann wirklich dieses Ziel erreichen, dass man 80 Kinder mit ausreichend Spirulina versorgen kann im Monat. Ja.
Ja, das ist ja auf jeden Fall nochmal ganz interessant zu wissen für alle Spender. Und ich finde es auch immer ganz faszinierend, dass es eigentlich gar nicht so viel Geld ist, was man braucht, um wirklich was auf die Beine zu stellen.
Es sind natürlich immer ein bisschen Initialkosten. Also wir haben auch schon mal ein Becken für 3.500 gebaut, das dann tatsächlich für Spirulina gar nicht so gut geeignet war. Das wird jetzt für was anderes genutzt. Azolla in dem Fall, das wird dann für die Tiernahrung hergenommen. Das ist auch, ich würde sagen, es sieht aus wie eine Seerose. So sieht es so ein bisschen aus. Das lag daran, weil wir auch ein bisschen lernen mussten, dass es einfach da in der Nähe vom Viktoriasee doch gar nicht mal so warm ist. Oder auch relativ kalt werden kann, dass Spirulina da gar nicht mehr so gut wächst ohne Gewächshaus. Und dann ist es uns immer umgekippt, weil sich einfach andere Arten besser durchgesetzt haben. Und dann haben wir gesagt, dann nutzen wir das jetzt hier mal für was anderes.
Schön, ja, aber ist doch gut, dass ihr dann da auch eine Lösung für gefunden habt. Toll. Wenn ich mir das jetzt weiterhin so vorstelle, dann ergibt sich mir immer so ein bisschen die Frage, wie fanden denn die Leute vor Ort dass ihr gekommen seid und denen diese Vorschläge gemacht habt, das dort anzubauen und damit ihre Mangelernährung zu bekämpfen? Wie war so das Feedback?
Also prinzipiell muss man sagen, und das ist mir bis jetzt in allen afrikanischen Ländern, in denen ich war zwar nicht in so vielen, aber zumindest Marokko, Westsahara, Kenia, Südafrika, ist mir immer aufgefallen, dass die Leute extrem offen sind für Innovation oder aber auch einfach für ja, neue Ideen, wie sie zum Beispiel auch wirtschaftlich vorankommen können. Das heißt, wir haben ja auch immer den Ansatz, dass wir natürlich die Mangelernährung bekämpfen wollen, aber jedes Projekt funktioniert nur, wenn es auch wirtschaftlich nachhaltig ist und nicht immer nur auf Spendengelder angewiesen ist. Das heißt, wir haben den Leuten immer gezeigt, also zum Beispiel jetzt bei einer Schule, wir bauen jetzt hier Spirulina an, dann nehmen wir einen gewissen Prozentsatz, um die Kinder mitzuernähren und wir nehmen einen gewissen Prozentsatz, den wir zum Beispiel auf dem Markt verkaufen können. Wenn man ganz weit denken würde, aber davon sind wir wirklich noch weit entfernt, könnte man das natürlich theoretisch auch exportieren. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für Algen im Allgemeinen. Also primär natürlich sehen wir das in Kenia den Vorteil der Mangelernährung und der nachhaltigen Landwirtschaft, weil Spirulina zum Beispiel auch extrem wenig Wasser verbraucht und bei sehr widrigen Bedingungen funktioniert. Es kann aber zum Beispiel auch tatsächlich, haben wir es in Mombasa, als wir es angebaut haben, in Fitnessstudios verkauft, weil es eben so einen hohen Proteingehalt hatte. Was jetzt natürlich in afrikanischen Regionen noch nicht so und auch verständlicherweise angekommen ist, ist der, ich sag mal, vegetarische Gedanke. Aber natürlich hat man hier eine sehr gute vegetarische bzw. vegane Proteinquelle. Man kann aber natürlich auch, weil es eben jetzt noch nicht so gang und gäbe ist, sozusagen, als auf Alternativen zurückzugreifen, man kann es auch als Tiernahrung verwenden. Zum Beispiel für Fische wird es sehr häufig eingesetzt. Dadurch sinkt natürlich die Effizienz, die dieses Nahrungsmittel mit sich bringt, weil natürlich man kennt es ja auch von, wenn man jetzt Mais anbaut und das dann selber essen würde oder Soja und das Ganze dann aber zur Rindertierhaltung gibt, da sinkt die Effizienz natürlich rapide, aber es ist trotzdem möglich. Vielleicht sollte man hier einen gewissen Mittelweg wählen. Und dann gibt es aber noch ein bisschen, ich sag mal, eher großskalierigere Anwendungsmöglichkeiten wie in der Lebensmittelindustrie. Also wenn du dir zum Beispiel Haribo-Gummibärchen anschaust, die sind alle grünen, sind mit Spirulina gefärbt, also ist ein sehr bekannter Lebensmittelfarbstoff. Es kann in der Pharmaindustrie hergenommen, indem man bestimmte Stoffe extrahiert und in Medikamenten einsetzt. Und ganz, ganz weit gedacht wäre es natürlich auch ein CO2-neutraler Biokraftstoff. Aber ja, da, wie gesagt, würde man schon etwas weitergehen.
Okay, aber insofern ist es also vor Ort gut angenommen worden, eure Idee.
Richtig, also vielleicht dazu nochmal, um den Punkt abzuschließen. Die Idee, ein neues wirtschaftliches Konzept aufzubauen, wurde immer positiv angenommen. Mhm. Und natürlich ist auch immer unser Gedanke, Leute, wir bauen das jetzt mit euch auf. Ne? Wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Die Erfahrung teilen wir mit euch. Und dann werdet ihr aber nach 1 bis 2 Jahren hoffentlich von uns unabhängig und könnt es alleine weiterführen. Also das ist für uns immer ganz wichtig. Wir wollen die Initialhilfe geben, wollen aber hier auch nicht den White Savior-Komplex auslösen, sondern wir sagen, wir haben diese Idee. Wie seht ihr das? Würde es bei euch Sinn machen? Ich meine, wie können wir entscheiden, ob das in der Community Sinn macht, gut ankommt und ob es da Absatzmöglichkeiten zum Beispiel auch für die gibt oder Anwendungsmöglichkeiten? Wie wollen wir das entscheiden? Nein, das müssen die entscheiden. Und wenn es dann dazu kommt, dass es von den Leuten gegessen werden soll, haben wir in den Schulen noch nie ein Problem gesehen. Tatsächlich war es ganz interessant in der Community. Da muss man dann einfach schauen, okay, wer ist jetzt, sage ich mal, hier so ein bisschen angesehen? Wer hat hier so ein bisschen das Sagen? Und wenn man diese Person dann überzeugt, und das ging eigentlich relativ schnell, dann wollen es alle haben, sofort. Davor sind sie eher so ein bisschen skeptisch gewesen und dann kam der und so, das schmeckt aber gut und kann er noch ein bisschen mehr davon haben und dann gleich die anderen, hey, können wir vielleicht auch was haben? Das war eigentlich ganz witzig und auch ganz schön zu sehen. Das war wirklich einer der schönsten Momente, wie das dann am Anfang angenommen wurde, weil natürlich haben auch wir und auch, wir haben ja anfangs auch mal mit Investoren gesprochen. Das Ganze wurde ja auch zu Beginn angedacht, vielleicht auch als Social Entrepreneurship, also eine GmbH daraus zu gründen. Und die haben auch alle gefragt, ja, wird das denn überhaupt angenommen? Aber da muss ich tatsächlich sagen, wie gesagt, wir geben es ja nur bei. Wir sagen jetzt nicht, okay, alles andere kommt von Tischen, erst jetzt nur noch pur Spirulina. Wenn man da wieder einen Mittelweg geht und das einfach nur dazu gibt, ja, dann wird es eigentlich schon relativ schnell angenommen und ja.
Schön.
Ist ganz gut angekommen.
Doch, super. Was ist denn eure große Vision, die dahinter steht? Also wovon träumt ihr mit Thriving Green?
Also, was unsere Vision wäre, ist natürlich, dass wir langanhaltende und erfolgreiche Partnerschaften haben, wo wir tatsächlich zeigen können, dass der Anbau von Algen die Möglichkeit schafft, Mangelernährung nachhaltig zu bekämpfen, weil wir es eben nicht einfach nur vor Ort nutzen können, sondern wenn man einfach auch ein bisschen weiterdenkt, im eigenen Land verkaufen könnte oder vielleicht auch über die Grenzen hinweg. Das ist aber schon wirklich die sehr, sehr weit gesponnene Vision. Es wäre einfach schön, wenn wir mehrere Partnerschaften aufbauen können, wo es einfach funktioniert, wo vor Ort einfach ein Mehrwert geschaffen wird, wo wir Mangelernährung bekämpfen können, um damit eben auch die Krankheitsrate bei Kindern, aber natürlich auch bei den Erwachsenen zu senken wo wir Ihnen auch zeigen können, dass man auch mit Klimawandel nachhaltig Landwirtschaft betreiben kann, um eben auch die Ernährungssicherheit zu gewähren. Und hier muss man auch ganz klar sagen, dass wir nicht nur Spirulina-Anbau verfolgen, sondern dass wir uns auch eben seit 2023, wo ich ja davon gesprochen habe, dass wir unsere Statuten geändert haben, also unsere Satzung geändert haben, wir allgemein offen sind für nachhaltige Landwirtschaftskonzepte und auch das Thema Food Security für uns ganz wichtig ist. Das heißt, wenn eine Nahrungsquelle ausfällt, weil es, keine Ahnung, zu viel regnet oder weil, sag ich mal, ein Spirulina-Becken umgekippt ist, weil es nicht richtig gedüngt wurde zum Beispiel oder was auch immer, dann gibt es noch Alternativen. Und da sehen wir zum Beispiel Hydroponik als ein sehr interessantes Mittel zum Zweck an. Das heißt, auch hier haben wir schon vor Ort Trainings für die Leute finanziert, weil in China gibt es natürlich hier schon auch Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben und da haben wir unsere Leute mit ausgebildet. Und das ist eben der nächste Punkt. Wir bilden unsere Partner aus und wünschen uns dann eben auch einen intrinsischen Skalierungseffekt. Das heißt, dass wir, wenn wir neue Partner uns anschreiben oder neue Partner finden, dass wir dann sagen können, hey, wir haben hier und hier schon ein erfolgreiches Projekt gehabt, geh doch mal zu dem Projektpartner, der kann dir das dann zeigen, der erklärt dir das. Wir haben dann quasi Multiplier vor Ort, also Multiplikatoren von den Leuten, die wir schon ausgebildet haben. Wir haben Wissen geschaffen zusammen mit denen und versuchen dann diese Projekte quasi zu kopieren, um dann in verschiedenen Regionen Mangelernährung bekämpfen und Food Security zu gewährleisten. Cool. Das wäre unsere Vision. Natürlich auch über bestimmte Länder in Afrika wie Kenia hinaus.
Ja, schön. Cool. Eine sehr, sehr schöne Vision. Das beinhaltet wahrscheinlich auch, was du eben schon erwähnt hast, dass euch Bildung so unglaublich wichtig ist. Also, dass ihr die Leute auch in den Techniken, die ihr über die Jahre erlernt und herausgefunden habt, dass ihr die damit ausbildet, richtig?
Ja, definitiv. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, also wir haben jetzt zum Beispiel einen vor Ort, den Eddie, einen unserer Partner, der mit uns in Mombasa aktiv war, bis eben dann die Düngerpreise sich verzehnfacht haben und es dann einfach nicht mehr nachhaltig war. Mit dem haben wir jetzt, der hat auch eine eigene Farm bei seinen Eltern, mit dem haben wir jetzt eben zum Beispiel sehr wasserschonende Methoden mitfinanziert. Bei dem wollen wir jetzt auch ein Hydroponik-Projekt starten. Aber der hat so viel Wissen in seiner Zeit damals geschaffen zu Spirulina, dass er, man muss ja auch sagen, wenn man jetzt sich irgendwie Spirulina-Wissen aneignet, wir haben ja auch Learning by Doing gemacht und sich zum Beispiel dann irgendwelche Studien aber auch durchliest über perfekte Wachstumsbedingungen hier und also zum Beispiel in Laboren oder aber auch in großskalierten Anlagen, dann heißt es ja nicht, dass das in kleinskalierten Anlagen so funktioniert. Und man muss einfach sagen, der hat einfach mehr Wissen jetzt schon als wir und der kann eben wunderbar helfen und der ist jetzt eben auch in Wajir, unserem neuen Projekt, das wir gerade anfangen aufzubauen, ist der mit dabei, hilft vor Ort und das ist einfach super wichtig für uns, dass wir genau sowas erreichen können.
Was ist, würdest du aktuell sagen, eure größte Herausforderung?
Also nachdem wir jetzt Corona hinter uns gelassen haben, hoffe ich mal.
Haken hinter, also,
ja, setzen wir mal einen Haken dahinter. Ist natürlich auch für uns wie für fast jede NGO einfach die wirtschaftliche eigene Nachhaltigkeit, also dass wir Spendengelder bekommen, dass wir einfach operativ etwas leisten können. Das ist für uns immer wichtig. Ich meine, wir sind sowieso recht minimalistisch. Wir zahlen uns keine Gehälter. Wir machen das Ganze ehrenamtlich. Und einige von uns, ich meine, wir haben uns während der Studentenzeit gegründet, sind jetzt aber hier schon rausgewachsen. Wie gesagt, wir sind schon seit 8 Jahren aktiv. Einige sind jetzt halt schon in Festanstellung bei irgendwelchen Unternehmen, aber wir nehmen uns trotzdem noch die Zeit, 5 bis 10 Stunden die Woche eben hier was voranzutreiben und Studenten auch mitzufördern und die können dann eben jetzt wie aktuell auch vor Ort sein, während wir uns vielleicht nicht ganz so viel Urlaub nehmen können. Aber natürlich, um solche Sachen umzusetzen, auszuführen, braucht es immer Geld und da geht es einfach darum, dass wir hier finanziell nachhaltig sind. Das ist definitiv eins unserer größten Herausforderungen. Was sind noch für Herausforderungen? Natürlich auch Recruiting, dass wir immer wieder Leute haben, weil natürlich kann es mal sein, wenn einer aus dem Studium ausscheidet und dann sagt, er geht jetzt, keine Ahnung, auch in ein anderes Land oder so. Also wir haben schon sehr viel Remote-Arbeit auch, aber dann ist es natürlich auch eine Herausforderung, neue Leute zu bekommen. Und als Mittel zum Zweck haben wir natürlich immer an der Regensburger Hochschule und Universität nach Leuten, ich sag mal so, gescoutet, die vielleicht bei uns mitmachen wollen. Aber uns ist auch aufgefallen, dass natürlich das persönliche Umfeld oder aber auch Arbeitskollegen, also tatsächlich konnte ich jetzt halt auch schon meine Chefin und einen anderen Arbeitskollegen davon überzeugen, auch bei uns mitzuarbeiten. Schön. Jetzt haben sich da die Rollen gedreht, jetzt bin ich quasi da der Chef von mir. Also das ist eigentlich auch ganz schön. Und da möchte ich auch noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Wir reden natürlich darüber, wie wir in bestimmten Ländern, wo Mangelernährung herrscht, einen Unterschied machen können. Aber was mir schon von Anfang an aufgefallen ist, also ich bin seit 2011 Da hat mich mein Bruder dazu gebracht. Das war mein zweites Studiensemester bei der Organisation SAIF. Das ist eine Studentenorganisation, die hieß Student in Free Enterprises und wurde relativ kurz danach in Enactus umgewandelt. Das ist eine der größten studentischen Organisationen, die es gibt. Und da habe ich eigentlich schon früh gelernt, dass das doch eigentlich eine gute Idee ist, wenn man einfach das Mindset von Leuten ändert. Und wenn man sich überlegt, wie kann man denn wirklich was nachhaltig auch global bewegen, dann glaube ich, ist es das Mindset der Leute, also die Einstellung zu bestimmten Dingen. Und wenn wir es jetzt halt ihr eben schaffen, dass Studenten, die eh schon sehr viel Technisches, sage ich jetzt mal, oder Betriebswirtschaftliches oder aber auch Marketing oder soziale Strukturen gelernt haben, wenn sie dieses Wissen nun auch für einen guten Zweck mit einsetzen können und sie sehen, dass man dadurch was verändern kann und sie dann später zum Beispiel aus dem Verein austreten und dann in ein Unternehmen gehen und hier vielleicht auch mal später eine führende Rolle übernehmen und dieses Mindset mitnehmen und dann vielleicht mal 100, 200 oder vielleicht auch mehrere tausend Leute unter sich haben, dann kann ich doch wirklich etwas bewegen, wenn ich dieses Mindset mit in dieses Unternehmen nehme, wenn ich hier den Leuten zeige, Leute, wir müssen so agieren, wir haben nur eine Welt, wir haben eine globale Welt, wir sind alle voneinander abhängig und nur so können wir gemeinsam etwas erreichen. Ich glaube, dass das auch etwas extrem Wichtiges ist und dass wir auch hier einen extremen Mehrwert schaffen können, wenn wir eben richtige Leute rekrutieren, die dann vielleicht auch später in den besagten Positionen noch einen viel größeren Mehrwert schaffen können, als nur in der kurzen Zeit, die sie vielleicht bei uns im Verein. Mhm.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich wollte dich nämlich jetzt gerade, wo du das erwähnt hast, dass ihr ja auch alle ehrenamtlich arbeitet und halt weiterhin Leute sucht, auch nach deinem persönlichen Antrieb eigentlich mal fragen. Aber du hast es ja grundsätzlich jetzt eigentlich schon fast beantwortet. Aber manchmal hat man ja so Phasen, wo man vielleicht denkt so, puh, schaffe ich das wirklich noch alles? Ich muss ja nebenbei auch noch meinen Beruf machen und Geld verdienen und mich vielleicht um meine Freundin oder um meine Kinder oder meine Hunde kümmern. Was treibt dich dann immer wieder an, ja, weiterzumachen bei Thriving Green?
Also was wirklich schon mal gut ist, natürlich gibt es immer wieder Situationen speziell. Ich meine, man kennt es, man arbeitet hart, man arbeitet viel, egal wo, und man hat Erfolg. Dann ist es eigentlich ziemlich wurscht. Man könnte auch von positivem Stress manchmal reden, ne? Ja. Oder auch Freizeitstress kennt man ja auch. Aber was passiert, wenn man wirklich extrem viel Zeit, extrem viel Energie in Sachen steckt, andere Sachen wegfallen lässt, andere Sachen vernachlässigt und dann funktioniert es nicht? Natürlich gibt es diese Fälle und nicht zu wenig. Und da ist es dann eben wichtig, eben diesen Antrieb wieder zu finden und sich zum einen natürlich auch an Dinge zu erinnern, daran zu erinnern, immer wieder, okay, was sind eigentlich unsere Ziele und wo kann ich einen Mehrwert schaffen? Und selbst wenn ich hier vielleicht dadurch, dass etwas nicht funktioniert hat, irgendwo einen Mehrwert nicht geschaffen habe, wenn ich mir überlege, selbst wenn alle unsere Projekte, was ich nicht hoffe, in Kenia scheitern werden, aber ich 10 Leute dazu bringen konnte, dieses Mindset zu entwickeln, dazu bringen konnte, zu erkennen, wie viel Gutes man erreichen kann, wenn man sein Wissen gezielt einsetzt, dann habe ich auch schon so viel geschaffen und ich glaube, eines dieser Ziele haben wir schon erreicht und ich weiß, wenn ich es einmal geschafft habe, also wenn ich mir manche unserer Leute anschaue, die schon auch seit ihren ersten oder zweiten Semester bei uns dabei sind, wie die sich entwickelt haben, so positiv entwickelt haben, wenn ich das sehe und dann weiß ich, dass wenn ich es einmal geschafft habe, kann ich es wieder schaffen und auch wenn es jetzt gerade schlecht irgendetwas lief, dann kann ich hier die Kraft rausziehen aus den vergangenen Erfolgen, um wieder an zukünftige Erfolge anzuknüpfen. Und weil du auch gerade gesagt hast, die Freundin, also bei mir ist es jetzt die Frau, die arbeitet jetzt aber auch schon seit Jahren mit im Verein und wir teilen Leid, wir teilen den Erfolg. Und ja, hier ist eine Sache, geteiltes Leid ist halbes Leid. Schön. Und so kann man sich immer wieder recht schön eigentlich rankämpfen an die Sache und weitermachen. Und wie gesagt, wenn man dann einfach sieht, wie sich die Leute entwickeln und dass dann da so viel zurückkommt, das gibt einen den Antrieb, einfach weiterzumachen. Weil ich denke, es geht jedem so, wenn man irgendwie Energie reinsteckt und merkt, es geht nichts voran, es passiert nichts, dann wird man irgendwann aufhören, weil es auch Sinn macht, vielleicht mal wo aufzuhören. Aber das kann ich jetzt von unserem Verein nicht behaupten. Also das sehe ich recht positiv.
Wie schön, ja klasse. Was ja wahrscheinlich auch hilft, also das hast du ja auch so in etwa gesagt, sind schöne Erinnerungen, an die man dann denken kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Was ist denn so deine schönste Erinnerung, die du so an Thriving Green hast, die du mit uns teilen könntest?
Ich habe ja auch schon andere Podcasts von dir verfolgt, um mich ein bisschen vorzubereiten und kannte diese Frage deswegen auch daher und habe dann mit meinen anderen Vorstandsmitgliedern kurz dazu gesprochen, ob sie da vielleicht auch Input haben, weil ich möchte jetzt den Verein nicht ganz alleine hier vertreten. Also der Jens war eben damals ganz am Anfang vor Ort, das erste Mal, als wir in Kenia waren und er hat mir eben diese Geschichte geteilt, wo am Anfang noch diese Skepsis geherrscht hat Und dann eben, als der, ich sag mal, der Chef im Ring gesagt hat, oh ja, das schmeckt aber gut, dass dann auf einmal wirklich eine gewisse Euphorie entstanden ist, das war super. Aber natürlich auch dieser erste Erfolg, wir haben da mal eine Zeitrafferaufnahme davon gemacht, von unserem Becken in dieser Region, wie man einfach wirklich innerhalb von Stunden gesehen hat, wie immer mehr Spirulina gewachsen ist. Also wenn man einfach sieht, dass eben diese harte Arbeit sich rentiert hat, dass es funktioniert und dass es angenommen wird, das war ein wirklich sehr, sehr schöner Moment. Für mich persönlich war es auch wirklich schön, die Wertschätzung aufzubekommen, als wir damals diesen Green Tech Award bekommen haben. Ja. Genau. Und dann mit dem ganzen Team zusammen in Berlin waren und mit dem ganzen Team zusammen feiern konnten. Also das waren auch Erlebnisse, die werde ich so schnell nicht vergessen. Das pusht einen auch so sehr, dass man dann wirklich weitermachen kann. Das war auch wunderschön. Und dann natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach zu sehen, wie sich junge Leute, ich sag's jetzt mal so, die noch nicht ganz gereift sind. Ich meine, jeden von uns ging es ja so, dass wir jeden Tag dazu lernen. Und ja, wie die sich verbessert haben, wie die sich entwickelt haben, manche bei uns, das ist wirklich ja einfach wunderschön. Ja, das sind so die schönsten Momente.
Ja, das glaube ich. Hervorragend. Ja, vielen Dank fürs Teilen. In meinen Augen seid ihr ja Weltverbesserer, sonst wärt ihr gar nicht hier bei mir im Podcast. Und deswegen finde ich es jetzt auch ganz wichtig, dass wir alle noch mal überlegen, wie wir euch helfen können, wenn wir überzeugt sind von eurer Idee oder wenn wir begeistert sind von dem, was du jetzt erzählt hast. Was können meine Hörer und Hörerinnen tun, um sich für euch einzusetzen, um euch zu helfen? Du hast eben schon erwähnt, Better Place ist im Moment eine gute Adresse, um da mal nach euch zu schauen. Aber vielleicht kannst du auch nochmal eure Homepage nennen und vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, euch zu helfen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten und zum Helfen. Zum einen, wie du schon gesagt hast, Spenden. Die können zum einen über Better Place kommen. Die können aber natürlich auch direkt an uns über unsere Webseite www.thrivinggreen.com aufgerufen werden. Da kann man sich auch anschauen, was wir machen. Dann natürlich, wenn wir Reichweite erzeugen, also einfach auf LinkedIn uns folgen oder auf Instagram uns folgen. Und wir sind seit neuestem auch auf TikTok, ja. Da kann man sich auch kurze Videos von uns anschauen und das Ganze natürlich einfach teilen. Das wäre einfach schon mal super, wenig Aufwand und viel Impact. Natürlich, wenn jemand, und man muss nicht in Regensburg leben, also wir haben viele Leute, die in München oder die in Nürnberg oder sogar immer mal wieder in Zürich unterwegs sind und dort leben, dann können diese sich einfach bei uns melden und können bei uns mitarbeiten. Wir haben auch schon Master- und Bachelorarbeiten gemacht zusammen, also auch die Dinge können wir betreuen. Da haben wir eigentlich normalerweise die fachliche Kompetenz auf verschiedenen Ebenen, sowohl im betriebswirtschaftlichen, auch im energietechnischen Bereich oder auch im, also wir hatten Bauingenieure da, auch das konnten wir betreuen. Also da sind wir offen für alles. Da können die Leute gern, wie gesagt, einfach ehrenamtlich mithelfen oder im Rahmen ihres Studiums mithelfen. Wir hatten auch schon Leute von der Bundeswehr, die für uns vor Ort waren und sich die Situation angeschaut haben, sich die Technologie angeschaut haben, mitgearbeitet haben. Ich weiß nicht mehr genau das Konzept, das damals war. Ich glaube, die haben das in gewissen Grad anrechnen lassen können. All solche Sachen sind möglich. Also es gibt 100 Möglichkeiten, uns zu helfen. Wenn irgendeine Firma da ist, die bestimmte Gerätschaften hat, die für die Algenproduktion interessant sein könnten, seien Solarpanels, seien sogenannte Pedal Wheels. Das sind so Schaufelräder, die quasi zum Beispiel eine Umwälzung in bestimmten Spirulina-Beckentypen ermöglichen können. Also da gibt es wirklich ganz viel, wie man uns helfen kann. Oder einfach, wenn man selber schon erfolgreiche Projekte vor Ort hat und sagt, man könnte das dadurch gut ergänzen. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch hier nur Spirulina oder Hydroponik oder eine andere Idee umsetzen mit uns zusammen. Da sind wir immer offen dafür. Und ja, dann können wir natürlich auch neue Partnerschaften gründen. Also das sind so unsere drei Kernziele. Mithelfen, spenden und neue Partnerschaften.
Super. Und da würde ich sagen, dann schreibt ihr einfach am besten an Stefan Weigel. Die E-Mail-Adresse findet ihr mit Sicherheit auf der Homepage von Thriving Green und schreibt irgendwie in den Betreff Weltverbesserer rein. Dann weißt du auch direkt, woher das Ganze kommt und dass das kein Schmuh ist.
Genau. Oder einfach an info@thrivinggreen.com kann man auch schreiben. Aber die findet man, wie gesagt, auf der Homepage. Die wird auch an mich weitergeleitet und an die anderen Vorstandsmitglieder. Das
super. Lieber Stefan, dann kommen wir doch mal allgemein zum Weltverbessern. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird, wenn du dir drei Dinge wünschen dürfst?
Ja, also das habe ich auch schon in einem deiner Podcasts gehört. Da habe ich mir lange Gedanken dazu gemacht und ich weiß nie, ob es wirklich die wichtigsten sind. Aber mir sind auf jeden Fall, ein Punkt ist mir sofort aufgefallen, das habe ich mir schon öfters gedacht. Das ist der Punkt Korruption. Also wenn wir die Korruption reduzieren könnten, ich vergleiche das eigentlich immer ganz gern mit irgendeiner Maschine. Ich selbst komme ja auch aus dem Ingenieursbereich und denke mir dann immer, wenn ich eine extrem hocheffiziente, gut geschmierte, okay, schmieren ist vielleicht der falsche Begriff, aber eine effizient laufende Maschine habe, dann kann ich auch viel Wert schaffen damit. Dann habe ich sehr viel Leistung und wenig Verlustleistung sozusagen. Wenn ich jetzt aber mir eine Gesellschaft anschaue, die komplett unter Korruption leidet, dann sinkt diese Effizienz. Gelder gehen verloren und auch wenn es Schmiergelder sind, wird es an der falschen Stelle benutzt. Und da geht einfach extrem viel Potenzial verloren, weil nicht einfach nur die Gelder weg sind, sondern weil es auch einfach diese Hilflosigkeit. Man sieht jetzt zum Beispiel auch in Venezuela, Venezuela hat einen sehr, sehr schlechten Wert im Korruptionsindex. Wenn man da einfach sieht, dass die Leute einfach denken, ja, was soll das, warum soll ich mich anstrengen, warum soll ich irgendwas machen? Ich meine, am Ende werden sowieso nur die in der Vetternwirtschaft bevorzugt. Dann ist es ein ganz, ganz schlechtes Zeichen und ein extrem starker Inhibitor für Innovation und Fortschritt. Dann der nächste Punkt ist in meinen Augen definitiv die Gleichheit und die fängt schon, also jetzt nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen, ich sag mal, nördlichen und südlichen Hemisphäre. Also wir müssen uns einfach anerkennen, wir sind alles Menschen und wir dürfen nicht denken, dass der eine besser als der andere ist, egal welche Religion, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht etc. Das ist eigentlich wirklich vollkommen wurscht. Das fängt schon in der Schule an, wenn man dann irgendwie so sieht, dass ja Männer länger zur Schule gehen dürfen als Frauen. Also was früher in bestimmten Regionen war, das hat sich ja schon massivst verbessert. Das wird auch von Tag zu Tag besser. Da müssen wir ja wirklich sicher gehen, dass alle die gleiche Ausbildung und eine gute Bildung erhalten, weil nur mit Bildung kommen wir auch voran. Nur mit Bildung können wir so viele Probleme lösen. Das ist dann quasi zusammen mit der Gleichheit eigentlich der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist vielleicht einfach, dass sich wirklich mal alle zu Herzen nehmen, dass wir nur einen Planeten haben und dass diese Einstellung eben nach mir die Sinnflut wirklich nicht funktioniert. Und speziell natürlich, wenn man auch sich überlegt, man möchte vielleicht mal oder man hat schon Kinder in diese Welt gesetzt oder man hat Freunde, die vielleicht auch einige Jahre jünger sind als man selbst und man sich überlegt, wir haben nur diese eine Welt und wir müssen hier zusammenarbeiten, heißt einfach wirklich ja, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke auf globaler Ebene bespielt wird und dass man vielleicht auch einfach mal versteht, dass wenn man gute Ideen hat, wenn man innovativ ist, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Kostentreiber sein kann, sondern auch wirklich ein Wirtschaftstreiber sein kann und man hier wirklich große wirtschaftliche Potenziale sehen kann. Also das wären meine drei Themen: Korruption, Gleichheit mit Bildung und ja, wir haben nur einen Planeten, den man nachhaltig, aber auch mit nachhaltigen Innovationen am Leben erhalten kann.
Mhm. Ja, schöne Wünsche. Vielen Dank, dass du die auch mit uns geteilt hast. Ich habe ja neulich gerade eine Podcast-Folge zum Welterschöpfungstag, der dieses Jahr am 1. August stattgefunden hat, gemacht. Und ja, da ist mir noch eine Zahl in Erinnerung geblieben, die ein Institut auch berechnet hatte, dass wir als Menschheit uns insgesamt so verhalten, als ob wir 1,7 Erden zur Verfügung hätten. Ja. Und dass das nicht gut gehen kann, ich denke, das kann sich jeder denken. Und außerdem ist es halt auch noch so, dass den größten Anteil daran natürlich wir Länder haben.
Ja. Eins der Länder, wo mir bei dem Bericht auch noch Erinnerung ist, ich verfolge ihn auch immer wieder.
Ja.
Lass mich lügen, ich glaube zumindest 2023 war es so, da waren, wenn ich mich recht entsinne, Katar entweder auf Platz 1 oder zumindest sehr weit vorne. Und da war, glaube ich, der Welterschöpfungstag schon im Februar. Oder zumindest auf jeden Fall im ersten Quartal, also ich glaube Ende Februar.
Ja.
Bin mir nicht mehr ganz sicher mit den Zahlen, müsste man das nochmal überprüfen. Aber das war schon wirklich, ich glaube, wir sind irgendwo im April, Anfang Mai, glaube ich, sind wir situiert. Ja, und da muss man sich halt dann wirklich überlegen, wie kann man das verhindern, wie kann man das besser machen. Und tatsächlich ist in meinen Augen nicht immer der radikale Verzicht die absolute Lösung. Also es wäre vielleicht kurzfristig eine Lösung, aber in meinen Augen ist es immer die natürlich bedacht mit den Ressourcen umgehen und für mich sind es immer Innovationen. Ich bin jetzt gerade, arbeite ich als Technologie-Scout in einer anderen Firma. Ich sehe also die Trends und Technologien der Zukunft in verschiedenen Bereichen und ich sehe einfach, wenn wir wollen, kann so viel passieren und wenn wir auch politischen Willen zeigen, um bestimmte Transformationen zu erreichen, dann können wir unfassbar viel bewegen. Dann können wir definitiv das Ziel Net Zero erreichen, also quasi keine zusätzlichen Treibhausgase mehr ab einem gewissen Datum, wie in Europa mit hier das Ziel 2050. Da können wir so viel neue Technologien erzeugen und Innovationen vorantreiben, dass wir wirklich es auch schaffen, dass wir den Welterschöpfungstag, hoffe ich, auf den Dezember oder sogar nach den Dezember legen können.
Schön wäre es, und das wäre jetzt eigentlich auch ein schönes Schlusswort, aber da du meine Fragen kennst, weißt du, dass ich immer noch die Frage nach einem Buchtipp am Ende stelle. Liest du gerne und hast du vielleicht auch einen schönen Buchtipp für mich und meine Hörerinnen?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Erstmal, ob ich gerne lese. Ich lese extrem viel, allerdings nicht immer Bücher, sondern oft irgendwelche Publikationen oder irgendwelche Newsartikel oder Konferenzbeiträge zu irgendwelchen Technologien. Ich würde jetzt nicht sagen gezwungenermaßen, sondern mir macht es ja auch Spaß, aber da lese ich sehr viel Bücher. Da bin ich oft so, dass wenn ich mal anfange wieder mit einem Buch, dann lese ich auf einmal 5, 6 Bücher an der Reihe und dann habe ich wieder ein halbes Jahr Pause oder ein Jahr. Aber zu deiner Frage, welches Buch ihr empfehlen würde, also in der Vorbereitung habe ich jetzt zumindest von keinem anderen gehört, dass er das vorschlagen würde. Aber ich finde es extrem gut, auch wenn man mit Leuten diskutieren möchte und wenn man quasi diese Stammtischparolen oft auch mit Fakten widerlegen möchte, dann würde ich Factfulness. Also es ist wirklich ein sehr gutes Buch, es ist jetzt schon ein bisschen in die Tage gekommen, 2017. Ich fand es auch ganz interessant, wie auch da drin schon erwähnt wurde, dass zum Beispiel natürlich der Klimawandel ein großes Problem sein wird. Gut, das war 2017 schon relativ klar, aber dass natürlich auch nochmal Pandemien ein Problem werden könnten. Wer sich ein bisschen mit Biochemie oder Biologie beschäftigt, der weiß, dass es nicht ganz unerwartet kam. Aber Factfulness zeigt einfach wirklich wunderschön, wie viel wir schon erreicht haben. Und das ist eben dieser Punkt, immer dieses, auch früher war alles besser. Es stimmt so selten. Und deswegen bin ich auch dafür, wir müssen Innovation, wir müssen Fortschritt vorantreiben. Natürlich auch mit ethischen Bedenken, speziell wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz nachdenken. Das heißt, man sollte jetzt nicht überstürzt hingehen. Aber immer dieses, wir müssen jetzt auf die Bremse drücken und wir müssen langsamer machen, können wir nicht doch wieder Kernkraftwerke anschalten. Man tut sich damit einfach selbst keinen Gefallen, nicht als Gesellschaft und nicht als Wirtschaftsnation. Deswegen, man muss vorangehen und die Innovation von morgen schaffen, die dann eben auch in anderen Ländern zu einem Wandel beitragen können. Und Factfulness zeigt es wunderschön, was geht, wenn man nachhaltig auch nicht nur wirtschaftlich und innovativ denkt, sondern eben auch mit anderen Regionen zusammenarbeitet.
Mhm. Super. Vielen lieben Dank, Stefan. Vielen lieben Dank, dass du dir so viel Gedanken machst über das Weltverbessern. Ich fand es ganz inspirierend, mit dir zu sprechen. Toll, was ihr mit Thriving Green macht. Bitte macht weiter so. Ich bin ein großer Fan von euch. Und ja, dir jetzt nochmal ganz vielen lieben Dank für dieses Interview.
Ich muss auf jeden Fall auch noch sagen, ich finde das mega cool, wie lange du jetzt diesen Podcast schon machst. Also ich habe ja gesehen, ich weiß nicht, 290. Folge in etwa sind wir, keine Ahnung, sowas um den Dreh. Ja, genau. Also wirklich Hut ab, auch für dein Durchhaltevermögen. Jede Woche Respekt. Wir hatten ja auch selber mal einen Podcast für ein halbes Jahr. Allerdings war dann auch bei uns die Resonanz nicht optimal und das war auch während Corona-Zeiten. Also wir hatten einfach nicht so viel zum Erzählen, sage ich jetzt mal. Und es war natürlich dann auch ein bisschen schade für den großen Zeitaufwand, die sich da unsere Leute dafür genommen haben. Das heißt, ich weiß, wie viel Zeit es kostet, sowas immer wieder zu planen, zu schneiden etc. Und das muss ich sagen, ist wirklich richtig cool.
Danke, danke. Das ist gut, das auch ab und zu mal gesagt zu bekommen. Das passiert viel zu selten. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank auch, dass wir da sein konnten. Und bitte mach auch weiter mit deinem Weltverbesserer-Podcast, weil man lernt auch einfach viele neue Dinge darüber, viele neue Organisationen. Und es ist einfach schön zu sehen, was es alles gibt.
Auf bald.
Danke, tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.